بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, wir setzen heute fort, inshallah ta'ala, mit der Zusammenfassung des nächsten Juz, und zwar ist das der Juz Nummer 4. Es geht weiter mit Surat Ali Imran. Und die erste Ayah dieses Juz erwähnt, dass der Prophet Ya'qub a.s., der in dieser Ayah Israel genannt wird, sich einige Gebote oder einige Dinge selbst verboten hat. Und die Tafsir-Gelehrten erwähnten, dass es aus gesundheitlichen Gründen war. Allerdings wurde den Kindern Israels, also den jüdischen Völkern, danach in der Tora einiges verboten, was ihnen erlaubt war, weil sie ungerecht war. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal, dass das erste Gotteshaus, das für die Menschen gegründet wurde, wahrlich dasjenige in Bekka ist, als ein gesegnetes Haus und eine Rechtleitung für die Weltenbewohner. Darin liegen klare Zeichen. Es ist der Standort Ibrahims, und wer es betritt, ist sicher. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Ayah 96 von Surat Ali Imran. In dieser Ayah wurde die Stadt Mekka als Bekka bezeichnet. Und das war nämlich ihr ursprünglicher Name. Und mit dem Standort Ibrahims ist das gemeint, was man sieht als Kuppel, so eine kleine Kuppel neben der Kaaba. Und zwar war das mal die Stelle, wo der, oder ist jetzt immer noch die Stelle, wo der Stein ist, auf dem Ibrahim a.s. stand, um die Kaaba zu bauen, er zusammen mit Ismail a.s. Danach stellte Ibrahim a.s. diesen Stein hin. Und dabei gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Die einen sagen, Ibrahim a.s. legte den Stein genau neben der Kaaba hin und danach wurde der Stein verschoben. Man sagt zur Zeit von Umar radiallahu anh. Die anderen sagen, nein, dieser Stein war schon immer an dem Platz, wo er heute ist. Und zwar Ibrahim a.s. hat ihn dorthin gestellt. Wie dem auch sei, dieser Stein, darauf sind die Fußspuren von, beziehungsweise dieser Fußabdruck, besser gesagt, dieser Fußabdruck von Ibrahim a.s. zu erkennen. Das war jedenfalls der Fall bis zum Islam. Ja, und danach, also einige Sahaba haben das wirklich gesehen und sie sagten, wir konnten die Zehen, die Spuren oder den Abdruck von den Fußzehen erkennen. Durch die Berührung und das Streichen darüber mit den Jahren ist das nicht mehr möglich, so dass man nicht mehr diesen Fußabdruck ganz deutlich sieht. Aber es ist immer noch der Stein. Und das ist eben diese Stelle, die Allah subhanahu wa ta'ala hier in dieser Ayah erwähnt. Und zwar der Standort Ibrahims alayhi salatu wassalam. Danach ruft Allah azza wa jal zur Gottesfurcht auf. Und zwar indem er sagt, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آية 102. O die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn als Allah Ergebene. Diese Ayah hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer gelesen, wenn er die Khutbah gemacht hat, unter anderem mit anderen Ayat, und zwar in seiner Freitagspredigt. Anschließend ruft Allah dazu auf, am Seil Allahs festzuhalten und nicht auseinanderzugehen. Denn die Muslime sind eine Gemeinschaft und dazu sagt Allah Azza wa Jal,
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
Ayah 110. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und wenn die Leute der Schrift glauben würden, wäre es wahrlich besser für sie. Unter ihnen gibt es Gläubige, aber die meisten von ihnen sind Frevler. Eine Besonderheit in der Formulierung dieser Ayah ist, dass Allah Azza wa Jal den Glauben nach dem Gebieten des Guten und dem Verbieten des Schlechten erwähnt, wobei der Glaube eigentlich die Basis darstellt der Religion. Aber damit wird die Wichtigkeit dieses Gebots erwähnt und das ist der Grund, warum Allah Azza wa Jal es zu Beginn erwähnt hat, dass man weiß, wie wichtig es ist, aufzuklären, und wie wichtig es ist, zum Guten aufzurufen und das Schlechte zu kritisieren. Anschließend erwähnte Allah Azza wa Jal, dass die Christen nicht gleich sind. So gab es einige, die Allah aufrichtig angebetet haben. Gemeint sind hier diejenigen, die vor der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. Das ist eine wichtige Regel. Immer im Koran, wenn Allah Azza wa Jal über wahrhaftige Christen oder Juden spricht, die er reichlich belohnen wird und die eine hohe Stellung bekommen werden, Yawm al-Qiyamah, dann ist immer damit gemeint, die Christen und Juden vor Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nimmt Allah keine andere Religion an. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir immer verstehen müssen, wenn wir den Koran lesen. Ein großer Teil dieses Juz widmet sich der Schlacht von Uhud, nämlich von Ayah 121 bis Ayah 179. Ghazwat Uhud war eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam teilgenommen hat, und zwar am Berge von Uhud, deswegen wurde sie so genannt. Am Berg von Uhud, dieser Berg ist sehr groß, und an diesem Berg waren dann die Muslime. Der Berg war mit dem Rücken zu ihnen, also mit dem Rücken zu den Muslimen war der Berg. Und es gab einen Hügel. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Bogenschützen gesagt, sie sollen auf diesem Hügel bleiben, egal ob die Muslime am Gewinnen sind oder am Verlieren sind. Das war die Bedingung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als die Muslime begonnen haben zu gewinnen und die Mekkaner angefangen haben zu flüchten, haben das die Bogenschützen gesehen und haben sich gesagt, gut, die Schlacht ist vorbei, wir haben gewonnen, die Muslime sammeln schon die Kriegsbeute ein. Also sind sie runtergegangen, obwohl das strikt verboten war. Khalid ibn al-Walid sah das von der Ferne und er war damals noch kein Muslim. Und er hat erkannt, dass hier eine Lücke ist und dass die Bogenschützen nun nicht mehr die Muslime beschützen können. Also ist er um diesen Hügel herum. Andere Gelehrten sagen, nein, er ist auf diesen Hügel drauf, hat die restlichen, weil es sind ja nicht alle runter, erstmal getötet. Und dann ist er auf die Muslime los und das war eine gewaltige Schlacht, weil sehr große Sahaba in dieser Schlacht getötet wurden. Um die 70 Sahaba sind da gefallen. Und Allah Azza wa Jal hat diese Menschen getadelt, hat die Muslime getadelt dafür, dass sie eben sich nicht an dieses Gebot gehalten haben. Es ist sogar so weit gegangen in dieser Schlacht, dass das Gerücht kursierte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben sei. Allah erklärt das. Und zwar sagt er, dass zwei Teilgruppen von euch vorhatten aufzugeben, wodurch Allah ihr Schutzherr ist. Ali Imran, Ayah 122. Nämlich zwei Stämme unter den Muslimen. Denn im Heer der Muslime waren auch Heuchler, die anfangs mit hinausgezogen sind, aber mitten auf dem Weg zurückgekehrt sind. Ja, und das war schon einmal ein schlechtes Zeichen. Ja. Und dies verursachte Unruhe unter den Muslimen, weswegen auch einige, die nicht Heuchler waren, zurückkehren wollten. Aber Allah Azzawajal sagte, doch auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Hier erinnerte Allah die Gläubigen an die Schlacht von Badr. Das heißt, in Ali Imran beginnt die Ayat und erzählen über Ghazwat Uhud, aber dann geht es ganz kurz über Ghazwat Badr. Und zwar erinnert Allah Azza wa Jal an ein Wunder während der Schlacht von Badr. Badr ist eine Stelle, wo einige Brunnen waren und da war die Schlacht. Denn Allah Azza wa Jal hat den Muslimen geholfen, obwohl sie in der Minderzahl waren. Ja, sie waren 300 ungefähr und die Mekkaner waren um die 1000. Und trotzdem haben sie am Ende gewonnen, weil Allah Azza wa Jal Engel geschickt hat, die mit ihnen gekämpft haben. Und das erwähnt Allah Azza wa Jal in Ali Imran. Also diese Tatsache, wie Allah Azza wa Jal sie unterstützt hat mit Engeln. Und zwar zu Beginn sollten sie 3000 Engel bekommen, aber Allah hat ihnen dann doch 5000 Engel geschickt. Inmitten dieser Ayat über die Schlacht von Uhud erwähnt Allah Azza wa Jal noch einmal das Verbot von Zinshandel. Warum? Was ist die Weisheit, dass hier jetzt dieses Gebot erwähnt wird? Eben um darauf hinzuweisen, wenn die Gebote Allahs nicht eingehalten werden, dass dies ein Grund ist für das Verderben im Diesseits und auch im Jenseits. Ja, dass diese Schwäche der Muslime der Grund dafür ist, dass sie sich eben nicht an die Gebote Allahs handeln und halten. Und eines der wichtigsten Gebote ist eben der Zinshandel. Warum? Weil es hier um Weltliches geht. Ja, weil die Bogenschützen, die wollten ja auch etwas noch abbekommen von der Kriegsbeute. Es ging also um Weltliches. Und eines dieser Verbote bezüglich weltlicher Angelegenheiten ist eben das Zinsverbot. Und deswegen erwähnt Allah Azza wa Jal noch einmal dieses Zinsverbot hier in dieser Passage in Surat Ali Imran. Am Ende erwähnt aber Allah Azza wa Jal danach, dass man trotzdem, trotz dieser Fehlverhalten zurückkehren kann zu Allah Azza wa Jal. Das heißt, das Tor der Reue und der Gnade Allahs ist immer offen. Ja, es ist immer offen und deswegen darf man die Hoffnung nie verlieren. Selbst wenn man gesündigt hat, selbst wenn man etwas getan hat, was ein Fehler ist. Und hier erwähnt Allah Azza wa Jal dazu wunderschöne Ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt,
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
Ayah 133 bis 136. Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen, und Allah liebt die Gutestuenden. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen haben oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und wer sollte die Sünden vergeben außer Allah? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie doch wissen, der Lohn jener ist Vergebung von ihrem Herrn und Gärten durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. Das heißt, selbst wenn man Abscheulichkeiten begeht, und normalerweise im Koran, in meisten Fällen wird Fahisha benutzt, also Abscheulichkeit für illegalen Geschlechtsverkehr. Aber es steht für alle Sünden, auch die großen Sünden, also die Kabair, denn jeder, der um Vergebung bittet, der eine Sünde bereut, egal wie schlimm sie ist, und möge es auch der Götzendienst selbst sein, immer wenn man bereut, bevor man stirbt und zurückkehrt, dann wird Allah einem vergeben. Und das ist eine herrliche Botschaft. Egal wie tief man gesunken ist, man darf nie die Hoffnung auf Allah verlieren. Im Anschluss daran erinnerte Allah Azza wa Jal an historische Aspekte, und zwar, dass die vorangegangenen Völker, dass die Gläubigen unter ihnen schon eben auch Schmerz erlitten haben. Und daher sollen die Gläubigen standhaft bleiben. Und das ist auch, wie gesagt, in diesem Kontext, dass die Muslime, die gegen die Mekkaner gekämpft haben, Mut schöpfen sollen. So sagt Allah Azza wa Jal, und werdet nicht schwach, noch seid traurig, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid. Ayah 139. Das weist uns darauf hin, dass zur Gesetzmäßigkeit Allahs gehört, dass mal die Gläubigen und mal ihre Feinde Wunden erleiden, wie Allah es erwähnt hat. Und damit prüft Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener. Denn ohne Prüfung gelangt man nicht ins Paradies. Und hier nimmt Allah das Gerücht auf, welches in der Schlacht von Uhud verbreitet wurde, nämlich das Gerücht über den Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jal sagt:
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
Ayah 144. Und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen, aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Ayah 144. Diese Ayah war auch die Ayah, die Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam rezitiert hat. Und Umar radiallahu anh sagte, als ich diese Ayah gehört habe, sagten meine Füße nieder oder sagte ich nieder, als ob ich diese Ayah zum ersten Mal gehört habe. Allah tadelte aber auch jene, die sich dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersetzt haben. Und er erwähnt, dass sie dies aufgrund der weltlichen Dinge getan haben. Allah sagt, unter euch gibt es manche, die das Diesseits wollen, und unter euch gibt es aber auch manche, die das Jenseits wollen. Ayah 152. Einige Sahaba sagten, wir wussten, bis zu diesem Zeitpunkt, oder wir dachten uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es unter uns welche gibt, die das Diesseits haben wollen. Und dann war das aber der Fall, dass auch unter den Gefährten einige doch einen Teil dieses Diesseits haben wollten. Denn es war eine Fehleinschätzung von ihnen. Sie dachten, die Schlacht ist vorbei, aber Rasul alayhi salatu wassalam wird ja geleitet von Allah und deswegen hat er ihnen gesagt, egal ob wir gewinnen oder nicht, sollt ihr auf diesem Hügel bleiben. Und Allah erinnerte daran, als die Gläubigen auf dem Berg Uhud gestiegen sind, um zu flüchten, wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen zurief, kommt zu mir. Also während der Schlacht sind einige dann geflüchtet. Als eben diese Sache sich umgedreht hat. Ja. Zuerst hatten die Muslime gewonnen und danach durch Khalid ibn al-Walid wurden sie ja wieder angegriffen. Einige Muslime sind dann auf den Berg, wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch in der Schlacht war. Und er rief, alaihi salatu wasallam, kommt zu mir, ja, ich bin der Gesandte Allahs. Doch sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Stich gelassen. Und da belohnte sie Allah mit Kummer, nämlich der Ungewissheit über das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dies war eben dann eine Auswirkung, dass sie diese Kriegsbeute, die sie jetzt genommen haben und auf dem Berg mit gerannt sind, dass sie das nicht genießen konnten. Denn wenn sie nicht wussten, wie es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ergeht, dann konnten sie auch nichts genießen. Hier sagt Allah azza wa jal, dann sandte er nach dem Kummer Sicherheit auf euch herab, Schläfrigkeit, die einen Teil von euch überkam. Also sie konnten ein bisschen sich ausruhen, nachdem dieser Kummer da war, denn sie haben dann doch mitbekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gestorben ist. Die Heuchler aber blieben in Ungewissheit und dachten, dass diese Religion besiegt wurde. Die Heuchler dachten, das war's, außen vorbei, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist tot, der Islam ist tot. Und sie sagten, dass sie nicht dieser Gefahr ausgesetzt gewesen wären, wenn sie nicht mit hinausgezogen wären. Also diejenigen, die immer noch geblieben sind von den Heuchlern, haben gesagt, wenn wir daheim wären, dann wäre uns nichts passiert, aber Allah Azza wa Jalla sagt dann als Antwort, dass der Tod sie getroffen hätte, selbst wenn sie in ihren Häusern gewesen wären. Danach erwähnt Allah Azza wa Jalla einige Ayat über die Märtyrer, da eben, wie gesagt, in dieser Schlacht sehr viele Märtyrer gefallen sind. Allah Azza wa Jalla sagt,
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
Das waren die Ayat 169 bis 171. Und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt und sind froh über das, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat und sind glückselig über diejenigen, die sich nach ihnen noch nicht angeschlossen haben, dass sie keine Furcht über sie kommen soll, noch sie traurig sein sollen. Sie sind glückselig über eine Gunst von Allah und eine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Anschließend lobte Allah Azza wa Jalla jene, die nach dieser Schlacht bereit waren, weiter zur nächsten Schlacht zu gehen, und zwar an dem Ort, der sich nennt Hamra al-Asad. So ging zu diesem Ort die einige Sahabe mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam trotz ihrer Verletzungen in Ghazwat Uhud, um einen erneuten Angriff der Mekkaner aufzuhalten. Denn die Mekkaner haben versucht, noch einmal die Muslime anzugreifen, und damit das gar nicht erst passiert, sind die Muslime zuerst hin an diese Stelle. Doch sie wurden gewarnt, dass Abu Sufyan und seine Krieger sie angreifen werden. Aber Allah Azza wa Jal hat sie motiviert, indem er gesagt hat, diejenigen, die auf Allah und den Gesandten hörten, nachdem ihnen eine Wunde zugefügt worden war, also diejenigen, die hinausgezogen sind nach Ghazwat Uhud, für diejenigen unter ihnen, die Gutes tun und gottesfürchtig sind, wird es großartigen Lohn geben. Diejenigen, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich bereits gegen euch versammelt, darum fürchtet sie. Also die Mekkaner mit Abu Sufyan. Doch da mehrte das nur ihren Glauben und sie sagten, unser Genüge ist Allah und wie trefflich ist der Sachwalter. So kehrten sie mit einer Gunst von Allah und einer Huld zurück, ohne dass ihnen etwas Böses widerfahren war. Sie folgten Allahs Wohlgefallen und Allah ist voll großer Huld. Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einflößen sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Das waren die Ayat 172 bis 175. Das bedeutet, die Muslime haben gar nicht gekämpft, Alhamdulillah, sie mussten nicht kämpfen, sie blieben 3 Tage dort, ohne dass es zu einer Schlacht gekommen ist, und die Mekkaner haben sich dann doch nicht getraut und sind wieder zurück. Die letzten 10 Ayat der Sura Ali Imran hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer rezitiert, beim Aufwachen. Und dazu gehören unter anderem folgende Ayat.
Inna fi khalqi s-samawati wal-ardi wa-ikhtilafi l-layli wan-nahari la-ayatin li-ulil-albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
Das waren die Ayat 190 bis 195. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir. Bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Unser Herr, gewiss, wen du ins Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt. Und die Ungerechten werden keine Hilfe haben. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief, glaubt an euren Herrn. Da glaubten wir. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Unser Herr, und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast, und stürze uns nicht in die Schande am Tag der Auferstehung. Gewiss, du brichst nicht, was du versprochen hast. Da erhörte sie ihr Herr, ich lasse kein Werk eines Gutes Tuenden von euch verloren gehen, sei es von Mann oder Frau. Die einen von euch sind von den anderen. Denen also, die ausgewandert und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind und denen auf meinem Weg Leid zugefügt worden ist und die gekämpft haben und getötet worden sind, werde ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und sie ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, als Belohnung von Allah, und Allah, bei ihm ist die schöne Belohnung. Die letzte Ayah dieser Sura ist ein Aufruf zur Geduld, in dem Allah Azza wa Jal sagt,
Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Ayah 200. O die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft aus, seid bereit und fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möget. Dabei meint die Standhaftigkeit in dieser Ayah, dass man mehr Geduld hat als sein Feind, weil Allah sagt Geduld und dann Standhaftigkeit. Was ist der Unterschied? Standhaftigkeit ist noch einmal eine Portion Geduld, eben länger als der Feind. Denn erst wenn man geduldiger ist, kann man gewinnen. Und dies ist eine Lehre für uns bei der Erziehung unserer Seelen, dass wir immer etwas mehr Geduld haben müssen als unsere Seele. Unsere Seele schreit nach einer Sünde und sie hat Geduld bei diesem Verlangen. Sie verlangt eine lange Zeit nach dieser Sünde. Aber du musst ein wenig mehr Geduld haben und dann siegst du immer in diesem Kampf mit deiner Seele. Die nächste Sura in diesem Juz ist Surat An-Nisa, die Frauen. Und das ist eine medinensische Sura. Und den Auftakt der Sura macht der Aufruf an die Menschheit, gottesfürchtig zu sein. So sagt Allah Azza wa Jal,
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
Das ist die erste Ayah von Surat An-Nisa. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und aus ihm schuf er seine Gattin und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten, und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allah ist Wächter über euch. Auch diese Ayah gehört zu denen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Beginn der Freitagspredigten immer aufgesagt hat, neben der Ayah in Surat Ali Imran. Dabei erwähnt Allah Azza wa Jal die Großeltern der Menschheit, eben Adam und Hawa, und er erinnert daran, dass eben die Ehefrau ein Stück des Ehemannes ist, denn Hawa wurde aus einer Rippe Adams erschaffen. Danach widmet sich Surat An-Nisa den Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich den Waisenkindern, die ihre Eltern verloren haben oder einen Elternteil. So wird davor gewarnt, das Vermögen der Waisenkinder zu veruntreuen oder die Auszahlung ihres Vermögens, wenn sie die Reife erreichen, zu verweigern. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jal in diesem Kontext die Mehrehe. So sagt Allah Azza wa Jal: Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Waisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, 2, 3 oder 4. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann nur eine oder was eure rechte Hand besitzt, das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid. Danach behandeln zwei Ayat das islamische Erbrecht, nämlich die Ayat 11 und die Ayat 12. Und zusammen diese beiden Ayat, zusammen mit der letzten Ayat in Surat An-Nisa, bilden die Grundlagen des Erbrechts. Allah beginnt dieses Gebot mit der Aussage: Allah verordnet euch hinsichtlich eurer Kinder, einem männlichen Geschlechts kommt ebenso viel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Ayah Nummer 11. Diese Regel gilt, wenn ein männlicher und weiblicher Erbe den gleichen Rang besitzen, wie zum Beispiel Sohn und Tochter, die sind in der gleichen Ebene. Es geht nicht darum, wenn sie unterschiedliche Ebenen sind, wie zum Beispiel Tochter und Vater des Verstorbenen. Es geht immer um die Beziehung zum Verstorbenen. Tochter des Verstorbenen, Vater des Verstorbenen. Sind die in der gleichen Ebene? Nein, der Vater ist in der Ebene der Eltern, die Tochter ist in der Ebene der Kinder. Das sind verschiedene Ebenen. Aber wenn wir Sohn und Tochter haben, dann sind sie in der gleichen Ebene, Ebene der Kinder. Wir haben auch eine andere Ebene, zum Beispiel Ebene der Geschwister, Bruder oder Schwester. Wenn die Erben nicht in der gleichen Ebene sind, wie zum Beispiel Tochter und Vater des Verstorbenen, dann gilt diese Regel nicht, sondern in diesem Fall kann es sogar sein, dass eine Frau mehr erbt als ein Mann, wie es hier in diesem Beispiel der Fall ist. Die Tochter erbt mehr als der Vater erbt. Wenn sie aber in der gleichen Ebene sind, was heißt gleiche Ebene? Wir haben Vater, Mutter. Das ist eine Ebene, die Ebene der Eltern. Wir haben Sohn, Tochter. Das ist eine Ebene, das ist die Ebene der Kinder. Wenn sie in der gleichen Ebene sind, dann gilt, die männliche Person soll doppelt so viel bekommen wie die weibliche Person. Warum ist das so? Weil die männliche Person unterhaltspflichtig ist. Das heißt, erst einmal wird geteilt, die Frau bekommt er ein Teil und der Mann bekommt ein Teil. So, jetzt haben sie beide Gleiches bekommen. So, und jetzt wird nochmal aufgeteilt, und zwar bekommt der Mann nochmal Geld. Warum? Ja, weil er seine Schwester, beziehungsweise wenn es ein Vater ist, dann eben die Mutter des Verstorbenen, dass er Unterhalt zahlen muss. Er muss sich um diese Menschen kümmern. Das bedeutet, der Mann bekommt hier nicht das Doppelte, damit er selbst damit etwas macht, sondern weil er der Verantwortliche ist in seiner Familie. Er muss für die Frau sorgen, für die Kinder sorgen, finanziell. Ja? Und deswegen ist diese Aufteilung. Aber wenn er nicht verantwortlich ist finanziell für diese Person, dann bekommt er auch nicht mehr und nicht unbedingt mehr. Es kann sein, dass er mehr bekommt, aber da gilt nicht mehr die Regel 2:1. Das heißt also, der Mann doppelt so viel wie die Frau. Wenn also es hier ist, dass der Großvater, also dieser Tochter, also der Vater des Verstorbenen vorne ist und die Tochter des Verstorbenen vorne ist, dann bekommt die Tochter viel mehr. Und es kann auch sein, dass sie Gleiches bekommen. Also alles ist im islamischen Erbrecht möglich. dass die Frau mehr bekommt, dass die Frau genauso viel bekommt und dass die Frau weniger bekommt. Und das müssen wir verstehen, damit diese Islamkritiker uns nicht vorgaukeln, dass der Islam die Frau unterdrücken möchte. Die festgelegten Erbanteile in diesen Ayat sind mehrere, das heißt in diesen Ayat wird festgelegt, wer bekommt wie viel. Und es gibt bestimmte festgelegte Erbanteile. Das ist einmal die Hälfte des Erbes. Und dann haben das zum Beispiel bekommt die Tochter oder die Enkeltochter, die Schwester, zu bestimmten Bedingungen natürlich. Dann gibt es ein Viertel, zum Beispiel bekommt die Ehefrau ein Viertel, sollte der verstorbene Ehemann keine Kinder haben. Dann gibt es den Anteil ein Achtel, wie zum Beispiel die Ehefrau, wenn der Verstorbene, also ihr Ehemann, Kinder hat. Dann haben wir zwei Drittel, zum Beispiel wenn wir zwei Töchter haben und dann teilen die sich zwei Drittel, natürlich bei bestimmten Bedingungen, dann haben wir ein Drittel und ein Sechstel, und zwar zum Beispiel bei der Mutter, je nachdem, ob es Kinder gibt oder nicht. Dann bekommt sie mal ein Drittel und oder ein Sechstel. Und natürlich gibt es zahlreiche weitere Bedingungen. Aber das sind die Anteile im islamischen Erbrecht. Die Hälfte, ein Viertel, ein Achtel, zwei Drittel, ein Drittel, ein Sechstel. Dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala auch in diesen Ayat, wer alles Erbe sein kann. Und zwar sind das Ehemann bzw. Ehefrau, Vater bzw. Mutter, Töchter und Enkeltöchter, Söhne und Enkelsöhne. Und dabei gilt, dass die Enkelkinder immer die Kinder der Söhne sind. Bei Enkelkindern gilt die Regel, es sind immer die Kinder der Söhne. Warum? Weil die Kinder der Mütter dann ja von einer anderen Familie kommen. Also die Mutter ist ja dann von einer anderen Familie. Dann geht es weiter mit den Geschwistern, und dabei unterscheidet man im islamischen Erbrecht, wie es in diesen Ayat auch der Fall ist, zwischen Vollgeschwistern und Halbgeschwistern väterlicherseits und Halbgeschwistern mütterlicherseits. Diese drei Formen unterscheidet man. Und dann gibt es die Onkel bzw. deren Kinder. Und dafür gibt es bestimmte Regeln. Die Grundlagen dieses Erbrechts stehen allesamt in diesen Ayat in Surat An-Nisa. Die letzte Ayat in Surat An-Nisa behandelt das Erbrecht der seitlichen Verwandtschaft. Das heißt, wenn der Verstorbene keine Kinder hat. Es gibt keine Kinder, die hinterblieben sind. Und deswegen gibt es dann diese Fälle, dass eben die seitliche Verwandtschaft, also die Schwestern und so weiter, Brüder, das Erbe bekommen. Und das werden wir noch einmal sehen, inshallah, wenn wir bei dieser Ayah ankommen. Zum Schluss dieses Juz wird etwas aus dem Eherecht behandelt, und zwar die zulässigen und unzulässigen Ehen. So wird aufgelistet, welche Frauen man nicht heiraten darf. Allah sagt, verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits, die Nichten, eure Nährmütter, also Milchmutter, die euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familien befinden, von euren Frauen, zu denen ihr eingegangen seid. Wenn ihr jedoch nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine Sünde für euch, deren Töchter zu heiraten. Und verboten zu heiraten sind euch die Ehefrauen eurer Söhne, die aus euren Ländern hervorgegangen sind, und verboten ist es euch, dass ihr zwei Schwestern zusammen zur Frau nehmt, außer dem, was bereits geschehen ist. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ayah 23. Diese Aya erwähnt drei Gründe für die Verbote, warum man eine Frau nicht heiraten darf. Einmal die Blutsverwandtschaft, dann die Verschwägerung und dann die Milchverwandtschaft, also durch Stillen. Die verbotenen Frauen aufgrund der Blutsverwandtschaft wurden allesamt erwähnt. Und dabei gilt, dass die Großmutter eine Mutter ist. Also wenn Allah gesagt, eure Mütter, gemeint ist auch die Großmütter. Ebenso gilt, dass die Tanten der Mütter auch eben als Tanten gelten. Also die nächste Tante, aber auch die Tante der Mütter und so weiter. Und bei den Stieftöchtern wurde erwähnt, dass es jene sind, die sich im Schoß der Familie befinden. Was heißt das? Das heißt, die als Kleinkinder in dieser neuen Familie aufgewachsen sind. Dies ist aber keine Einschränkung. Das ist ein wichtiger Aspekt. Denn selbst wenn es nicht Kleinkinder, sondern Erwachsene sind, darf man sie nicht heiraten. Also auch wenn man eine Ehefrau geheiratet hat, die eine Tochter hat, und diese Tochter ist aber schon alt, dann ist sie auch verboten. Nur weil Allah Azza wa Jal sie als Kleinkinder bezeichnet, die im Schoß aufgewachsen sind, ja, also in dieser Familie aufgewachsen sind, heißt es nicht, dass Ältere nicht verboten wären. Warum erwähnt Allah Azza wa Jal aber hier die Kleinkinder? Weil dies öfter der Fall ist. Also meistens, wenn man eine Frau heiratet, dann hat diese Frau eher kleinere Kinder, nicht ältere Kinder, aber das ist natürlich auch möglich. Die Aya erwähnt, dass man Schwestern nicht gleichzeitig heiraten darf. Und dies gilt auch für das Heiraten einer Frau zusammen mit ihrer Tante. Das wurde nicht in der Aya erwähnt, aber es hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Also zwei Schwestern gleichzeitig darf man nicht heiraten und man darf auch keine Frau heiraten und ihre Tante gleichzeitig. Sollte man sich trennen, dann darf man heiraten oder weil die Frau verstorben ist, das ist wieder eine andere Sache. Es geht hier darum, dass sie gleichzeitig geheiratet werden. Dann geht es weiter mit der Milchverwandtschaft. Und hier in dieser Aya wurde aber nur die Milchmutter und die Milchschwester erwähnt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna hat erwähnt, dass durch die Milchverwandtschaft alles verboten ist, was auch durch die Blutsverwandtschaft verboten ist. Also, wenn man gestillt wird von einer Frau, dann sind alle Verwandten dieser Frau verboten, die auch in einer Blutsverwandtschaft verboten wären. Ja, also Schwester, Tante, Großmutter und so weiter und so fort. Und natürlich gilt das Pendant, dass eine Frau eben nicht die Männer heiraten darf, Vater, Großvater, Bruder und so weiter. Also entsprechend dieser Aya. Und die Aya danach erklärt, dass man verheiratete Frauen nicht heiraten darf. Also das bedeutet, Frauen dürfen nicht mehrere Männer heiraten, solange eben diese Frau nicht geschieden sind und auch diese Wartefrist nach der Scheidung nicht beendet ist. Erst danach, wenn sie nicht mehr verheiratet ist, darf man eine Frau heiraten. Das war der vierte Juz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen geben über sein Buch. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.